Wie viel Fitness braucht gute Führung eigentlich und worauf kommt es dabei an? Wir reden über Kraft, Ausdauer und gute Ernährung. Und mit Katharina Kessel entlarven wir so manche Mythen rund um das ganze Thema. Zeit für No More Bullshit. Viel Freude und gute Unterhaltung. So, let's go. Ich freue mich total. Heute ein neues Gespräch hier, ein neuer Interviewgast, eine neue Interviewgästin. Schön, dass du da bist, Katharina. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir werden uns heute einem ganz besonderen Thema widmen für Führungskräfte. Und zwar ist Katharina nicht irgendwer, sondern die Gründerin der Body and Balance Community. Du bist promovierte Biologin. Und du hast über 15 Jahre akademisches Arbeiten, vor allen Dingen Forschungsarbeit auch im Rücken schon. Also ganz, ganz viel wissenschaftliches Arbeiten, unter anderem in der Krebsforschung. Und ich dachte mir, es gibt eigentlich keine bessere Gesprächspartnerin, wohlgemerkt, als dich, wenn es ums Thema ja, Fitness, Kraft, Ernährung, Gesundheit, Ausdauer für Führungskräfte geht.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Wir sind uns vor 2 Jahren begegnet im Rahmen von einem Yoga-Festival tatsächlich. Ja. Und was mich von Anfang an total ja gepackt hat, war eigentlich, dass du so einen ganz klaren und auch so einen ganz straighten Ansatz verfolgst, auch gerne mit dem Hashtag No More Bullshit unterwegs bist. Mhm. Vielleicht einfach mal zum Einstieg die Frage, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Hashtag und wie bist du dazu gekommen, genau diesen Hashtag ausgerechnet in der Fitness- und Ernährungsbranche zu verwenden?
Ja, also der wirkt eigentlich, muss man sagen, ja auf mehreren Ebenen. Aber einmal vielleicht so ganz allgemein haben wir wirklich ganz wenig Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft allgemein. Also da gibt es mittlerweile auch Untersuchungen zu, dass fast 80% der Menschen nicht ausreichend genug Kompetenzen im Bereich Gesundheit besitzen. Also auch nicht die Unterscheidung zwischen was ist relevant, was ist richtig, was ist wichtig, überhaupt treffen können in Bezug auf Gesundheit und gesundes Verhalten, Healthy Lifestyle und ne, das, was ja auch heute so viel an uns herangetragen wird. Also einmal da diesen Kompetenzbereich halt auch einfach zu stärken, zu kritischem Denken anzuregen. Ja, und dann aber auch auf der Ebene, wir machen so viele Sachen, nochmal hier ein Schleifchen dran und da nochmal eine extra Wurst und so weiter, dass wir uns wirklich überlegen, was brauche ich denn eigentlich, ja, und wo dann einfach auch gesunder Lebensstil nicht mehr so kompliziert und aufwendig wird, sondern wenn ich wirklich sage, ich lasse mal diesen ganzen Bullshit weg, was bleibt da noch übrig, was brauche ich wirklich, was braucht ein Mensch, was braucht unsere Biologie, und das ist halt dann der Bereich auch, wo es einfach wird, ja, also wo man wirklich dann auch in der, sowohl in der allgemeinen Gesundheitsfürsorge, jetzt für alle oder für viele auf der Ebene, aber auch individuell, ne, dass jeder für sich wirklich auch eine Individualisierung vornehmen kann, um einfach ja Bullshit auszusortieren.
Ist das ein bisschen so, dass wir uns einfach verlieren, einfach in den wahnsinnig vielen Möglichkeiten, in den wahnsinnig vielen Informationen? Jetzt ist bei dir ja so, du hast den wissenschaftlichen Hintergrund, du hast gelernt, genauer hinzugucken, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die meisten von uns können das nicht, also mich eingeschlossen. Bei dir auch schon einiges gelernt dazu. Verlieren wir uns in den ganzen Möglichkeiten auf der Suche nach dem Heiligen Gral, der die Abkürzung verspricht und ganz schnell schön, fit, schnell, schlank, keine Ahnung, was zu werden? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, genau. Also es ist immer so ein bisschen die Verheißung, dass es eine Abkürzung gibt, wie du gerade gesagt hast, dass wir irgendwie einen schnellen Weg gehen können. Das ist so ein bisschen magisches Denken auch. Und es gibt die eine Pille, dieses eine Supplement, diese eine Morgenroutine oder was weiß ich, wenn ich das immer mache, wenn ich das nehme, dann habe ich jetzt, muss ich den Weg der Anstrengung nicht gehen. Und dann fehlt den Menschen aber genau das, der Weg der Anstrengung, der Weg des Lernens, des Herausfindens auch zum Beispiel. Na, klar haben wir ganz allgemeine Vorgaben, wer wie viel Sport machen sollte am besten und wie man essen sollte, aber das hilft ja nicht, wenn ich selber das gar nicht umsetzen kann. Ne? Also es geht ja auch darum, dort ja eine Vereinfachung letztendlich hinzubekommen. Ne? Also, dass man da wirklich das findet, was zu einem selber passt. Also ich sage auch immer, ne, es geht nicht darum, alles zu machen, was einem vorgeschlagen wird, sondern einfach das so viel wie möglich, ohne mit dem Druck ne, jemand anderes werden zu müssen oder ein ganz anderes Leben zu führen, was man gerade führt.
Ich mag bei meinen Coaches immer das, oder jetzt auch gerade beim Thema Führungskräfte, da ist so dieser Aspekt der Selbstoptimierung ist ja ganz präsent
Ja, genau.
eigentlich, ne? Also gerade dann jetzt als Führungskraft und vielen ist ja auch bewusst, ja, vielleicht haben sie ja auch noch eine Vorbildfunktion und so. Und schon der Wunsch da ist, es gut zu machen. Vielleicht eigentlich im Grunde genommen wissen wir alle, was wir brauchen, dass das irgendwas mit Schlaf, Ernährung und Bewegung zu tun hat. Und dann doch immer noch die Idee, wie könnte es leichter gehen, wie könnte es besser gehen. Ich glaube, den Pfad zu verfolgen, wie geht es leichter, wie geht es einfacher, da bin ich ein ganz großer Fan von. Aber die Frage ist ja, ne, was ist so der größte Bullshit, den die meisten Leute dann immer wieder, ja, wie soll man das sagen, worauf sie reinfallen eigentlich bei der ganzen Thematik? Was würdest du da
Der
sagen?
größte Bullshit ist, dass wenn ich mich nicht um meinen Schlaf kümmere, dass ich das irgendwie kompensieren könnte. Also das ist, glaube ich, der Faktor an Lebensstilfaktoren, der am allermeisten unterschätzt wird.
Krass, echt?
Ja, also wir wissen, dass wenn Leute, die wenig schlafen oder nicht ausreichend schlafen, dass wir dort zum Beispiel die Erfolge, die wir jetzt durch den Sport erzielen würden, sind mehr oder weniger null und nichtig. Ja, wir können im Hinblick aufs Essverhalten Veränderungen vorstellen. Das heißt, selbst wenn ich mir vornehme, eine Tippitoppi-Ernährung zu haben, kompromittiert das der fehlende oder unzureichende Schlaf dann oft. Also das ist die größte Milchmädchenrechnung, die man eigentlich selber machen kann, dass man sagen kann, um meinen Schlaf kümmere ich mich mal irgendwann, ich ziehe jetzt durch. Ne?
Schlafen kann ich, wenn ich
Und
alt bin, ne?
ja, einmal das, wenn ich alt bin oder auch so, ne, wenn es jetzt gerade mal viel los ist und man muss auch mal Bedürfnisaufschub machen, dann sollte man auf jeden Fall aber nicht das Schlafbedürfnis aufschieben. Das ist das Allerwichtigste.
Da kenne ich tatsächlich einige. Also ich glaube, es gibt mehr Menschen, die vielleicht im Zweifelsfall noch mal einen Salat mehr essen, als die im Zweifelsfall noch mal eine Stunde länger schlafen, oder? Wie
Ja,
ist das?
genau, das ist auch die Empfehlung. Es geht nicht darum, dass du morgens eine Stunde weniger schläfst, um Sport zu machen, sondern es geht darum, dass du so viel schläfst, wie du halt schlafen musst, damit du die Energie hast, um am Tag solche Dinge auch umsetzen zu können. Und das sollte man nicht machen. Also man sollte für keine Morgenroutine oder Ähnliches seinen Schlaf opfern.
Ja, ich glaube, die Bücherregale in der Managementliteratur sind voll davon, ne? Also ich glaube, einer der berühmtesten Werke ist ja dieser 5 a.m. Club, so nach dem Motto, wenn du morgens um 5 aufstehst, deine Morgenroutine durchziehst, am besten schon die ersten 2 Arbeitsstunden durch hast, bevor du um 7 Uhr, weiß ich nicht, wenn dann die Familie noch kommt oder was auch immer ist, dann wirst du groß und berühmt und reich und erfolgreich. Für mich hat das noch nie in meine persönliche
Ja, das ist
Lebensroutine
ja aber auch
reingepasst.
etwas, wir haben ja verschiedene Chronotypen, ne? Also jeder kennt die Eule und die Lerche.
Ja.
Und für jemand, der eine Lerche ist und früher Frühtyp, für den funktioniert das dann natürlich. Und so ist unsere Gesellschaft ja auch so ein bisschen ausgerichtet. Aber für Menschen, die einen späten Chronotypen haben, für die funktioniert das halt nicht. Ne? Also nur bedingt. Eine Zeit lang vielleicht, ne? Kann man sich das abringen, aber irgendwann zeigt das ja dann auch seine Konsequenzen und seine Folgen. Das heißt, bei uns geht es auch viel darum, ne? Deswegen ist es auch Body and Balance, dass wir das, was für denjenigen wichtig und richtig ist. Und gerade, sage ich mal, in der Führungsebene gibt es ja auch manchmal die Möglichkeit, wirklich den Tag selber anzupassen. Das heißt, ich kann vielleicht auch als Spättyp sagen, ja, ich bin voll da, auch die 12, 14 Stunden, aber eben erst ab 11 oder so. Ne? Also
Im Idealfall,
dass
ja.
das eben grundsätzlich, ne, gerade vielleicht, wenn man auch von Führungskräften von eigenen Unternehmen und Startups und sowas spricht, ne, dass man da ja tatsächlich auch anpassen kann. Und das ist ja, wär ja auch ein bisschen ein Weg in eine neue Gesellschaft, ne, zu sagen, wir arbeiten nicht alle 9 to 5, sondern wir arbeiten entsprechend unseres Chronotypen zum Beispiel.
Ja, das ist der Rhythmus, wo ich mit muss.
Ja, so genau.
Den Satz habe ich irgendwann mal geformt, weil ich gedacht habe, wir versuchen viel zu sehr alle das Gleiche zu machen, auch bei den ganzen Gesundheitstrends. Ich weiß noch, wie ich so als Teenagerin das erste Mal so mit damit in Kontakt gekommen bin, dass man auf sein Gewicht achten muss und vielleicht Diäten machen muss und irgendwie versuchen alle zum gleichen Zeitpunkt im Jahr, schön ist ja immer Neujahr, ne? So alle mal, jetzt nehmen wir mal wieder 3 Kilo ab oder noch mehr. Oder keine Ahnung, dann gab es, kann ich mich erinnern, es gab irgendwann die Ananas-Diät und dann gab es irgendwie, weiß ich nicht, dann haben alle eine Ananas-Diät gemacht. Wie erlebst du solche Sachen?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass gerade bei den Frauen natürlich dieses Thema Gewicht und Diäten unheimlich präsent ist und macht auch nicht Halt vor, sage ich mal, guter Ausbildung, Intelligenzquotient oder sonst irgendwas. Es betrifft wirklich ganz viele Frauen. glaube, das hat auch die Brené Brown in einem ihrer Bücher geschrieben, dass 90% der Frauen, die sie in ihren Befragungen hat, eben dieses Thema haben, ne? Also ihr Körperbild.
90%?
Genau.
Verrückt.
Von der Putzfrau bis zur CEO, also wirklich alle sind davon betroffen, das muss man einmal sagen. Und gerade da entstehen Fehlverhalten, muss man eigentlich sagen, ne? Weil dann eben, dann wird gedacht, ja, diese Diät, die wird es jetzt letztendlich richten. Und unterm Strich muss man sagen, jede Diät wirkt, wenn man sie konsequent umsetzt, aber diese, ne, Ananas-Diät, also spätestens nach, ich sag mal, einer Woche Ananas, habe ich keine Lust mehr.
Ich habe sie nie gemacht, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das
ja, und das gleiche gilt für die Kohldiät oder für die stark restriktiven Diäten. Das läuft sich irgendwann tot oder ist mit dem allgemeinen Leben, wie wir das Leben, gar nicht vereinbar. Und dann kommen die aber dann, das kommt das Scheitern rein, ne? Der Misserfolg, die negative Abwärtsspirale, ne? Ich bin nicht diszipliniert genug. Und gerade, sag ich mal, bei den Frauen, die ja auch ambitioniert in der Führungsposition sind, ist dieser Ehrgeiz, der erstreckt sich ja oft nicht nur aufs Berufsleben, sondern auch eben auf solche Dinge.
Auf alles, ja.
Und da hat es das Potenzial, halt sehr ungesund dann auch zu werden.
Ja. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das ist ja jetzt so ein Angebot für Leute, die auch gerne in Verantwortung gehen wollen, speziell für Führungskräfte. Was würdest du sagen, warum ist das ausgerechnet, also ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir uns vernünftig ernähren und genug bewegen. Ja. Und gleichzeitig, wofür ist es vielleicht ausgerechnet bei Führungskräften total wichtig, dass die an sowas wie Krafttraining, Ausdauerernährung dranbleiben?
Ja, also erstmal, ich sag immer, wir benutzen uns verkehrt herum. Ja, unsere Biologie ist eigentlich darauf ausgelegt, dass unser Körper total resilient und belastbar ist. Unsere Psyche ist es aber eigentlich weniger. Ja, also wir haben, wenn wir jetzt in der Natur leben würden, ne, wir müssen gucken, dass genug zu essen da ist, dass wir überleben, aber wir haben nicht so viele psychologische Stressfaktoren, ne, wie jetzt mal, wie ist meine Organisation aufgebaut, ne? Wie geht jetzt mein Recruiting, genau. Also da, ne, solche Belastungen haben wir in der Natur nicht, die überfordern unsere Psyche. Und dann entsteht in unserem Körper einfach ein Stresslevel, das aber auf der körperlichen Ebene nicht kompensiert wird durch Fitness, Sport und Bewegung. Mhm. Und einmal auf der Ebene des Stressmanagements ist es halt unheimlich wichtig, diesem psychischen Stressfaktor eine körperliche Statement sozusagen daneben zu setzen, damit die Biologie auch weiß, ach, das ist in echt, ne? Der Säbelzahntiger ist nicht nur in meinem Kopf, sondern den gibt's wirklich, weil nur dann findet ja eine Regulation auch wieder statt, ne? Dass dann eben auch der Körper einen Peak hat, klar, ein Stressereignis, aber dann kann auch Regeneration wieder entstehen oder überhaupt performt werden, sage ich mal. Und gerade auf dieser Ebene, also einmal zum Stressmanagement, ist es unterschätzt, dass die körperliche Fitness gerade Menschen, die eben stark mental gefordert werden in ihren Positionen, die auch eine Stabilität, sage ich mal, eine psychische Stabilität ja auch demonstrieren müssen manchmal, dass gerade diese Sicherheit, dass der Körper das auch kann, also das ist ja nicht nur auf der zellulären Ebene quasi gibt es das, ne, ist die Entsprechung da, sondern es gibt uns ja auch auf der, ich sag jetzt einfach mal spirituellen Ebene ein Gefühl der Stärke. Man sagt ja auch, ne, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist und in einem gesunden Körper.
Ja.
Und wenn ich physiologisch, körperlich resilient und leistungsfähig bin, dann ist es auch meine Psyche zu einem gewissen Anteil auch. Ja. Und gerade auf der Ebene finde ich es zum Beispiel, ja, also das merke ich auch selber auch, ne? Ich muss ja auch mein Unternehmen führen, für mich gehört das einfach ganz essentiell dazu. Das verschafft mir einfach eine größere Resilienz, muss ich sagen.
Ja. Ich kann mich selber noch so an Zeiten erinnern, ne, intensiv im Beruf eingespannt, noch eine Aufgabe, die verantwortungsvoll war, dann noch die Kinder irgendwie klein. Und dann war ich von dem Ganzen so erschöpft, dass ich mich tatsächlich zum Sport gar nicht mehr aufraffen konnte. Umgekehrt, ne? Irgendwann, gut, die sind ja jetzt auch schon älter, wissen ja der ein oder andere Zuhörer und wissen das ja schon, wir schon ein paar Mal erwähnt. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann doch wieder mehr mit Sport angefangen habe und habe wirklich für mich ganz persönlich merken können, wie das ist, wenn ich jetzt wieder fitter bin, dass genau dieser Fehlschluss, ich bin zu erschöpft, ich kann es nicht mehr, eigentlich mich noch tiefer so abwärts bewegt hat in der Spirale. Ne? Also, dass tatsächlich die halbe Stunde eine sehr, sehr gut investierte halbe Stunde gewesen wäre. Und jetzt merke ich, auch dank Krafttraining und so, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich stehe Tage besser. Also ich glaube, anders kann ich das gar nicht formulieren.
Ja. Ja.
Und dann gibt es schon den Punkt auch, ne, wo ich merke, ja, manchmal braucht es dann doch auch wirklich die Ruhe. Also dann eben nicht mehr noch rauszugehen. Gibt es da irgendeine Regel? Kannst du da irgendwas an die Hand geben? Also wenn ich jetzt so, weil manchmal spürt man sich ja selber auch gar nicht mehr, gerade wenn die Tage so ultra voll sind. Wann ist was das Richtige? Was ist so, wie finde ich das raus?
Ja, genau. Also das ist natürlich eine schwierige Arbeit. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht so ein 0815-Rezept. Aber man muss natürlich lernen zu unterscheiden, ist es jetzt echte Erschöpfung und ich brauche Ruhe oder ist es eine Vermeidungshaltung sozusagen, ne? Dass ich jetzt vielleicht da nicht reingehe. Aber das, was du ja sagst, ne, das ist das, je mehr ich das vermeide, also wirklich, also wir haben in unseren Zellen kleine Energiekraftwerke, die Mitochondrien nennt man die, ja, und wenn wir eben ständig psychisch gestresst sind, sterben ganz viele von diesen Mitochondrien, ja, also wir werden unsere Energiekraftwerke bauen wir sozusagen ab und es gibt kein Signal an den Körper, diese wieder aufzubauen. Wenn ich das aber mache, dass ich dann Sport mache, trotzdem ich sage, wow, heute war echt ein anstrengender Tag, aber ich mache vielleicht wenigstens ein bisschen
Du es
was,
jetzt für mich, ja.
dann gibt es wieder ein Signal in den Körper, Anni, wir brauchen die noch, wir machen wieder neue sozusagen, ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und es ist einmal auf der Ebene halt einfach wirklich total wichtig, sich das vor Augen zu führen, also auf welcher tiefen Ebene das wichtig ist. Aber es ist auch immer ganz wichtig, ne, zu sagen, es gibt für alles im Leben eine Zeit und wenn man kleine Kinder hat und im Beruf eingebunden ist, ist das sicherlich nicht die Zeit für jetzt die persönlichen Bestzeiten in allem auch noch zu schlagen, sondern
Naja.
da geht es um das, was ist möglich. Und da wissen wir auch inzwischen, dass es eigentlich viel weniger ist, als wir immer so glauben. Ja, also dass ja manchmal 5 bis 10 Minuten reichen. Ja, du musst nicht eine halbe Stunde ist toll und auch eine Stunde. Und wenn man mal richtig viel Zeit hat, ist auch schön. Aber da sage ich meinen Kunden auch immer, super, man kann ab und zu mal großartig sein und das soll man dann auch genießen, aber das ist nicht das, was zählt tatsächlich.
Ja.
Was zählt, ist die Regelmäßigkeit. Und da gibt es natürlich eine Übergangsphase, wo man eine Lernphase hat, wo man lernen muss, ich muss das jetzt mal machen, ja, und dann muss ich mal 2 bis 3 Wochen durchhalten, aber dann kommt der Effekt.
Ja.
Und das muss man sich einfach selber mal einräumen, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt mal, damit ich diesen Effekt spüren kann, weil wir Menschen machen alles für ein gutes Gefühl. Und da ist das halt so ein bisschen verzögert, ne? So, das ist keine Instant Gratification, sondern wir müssen ein bisschen dafür was tun. Aber in dem Moment, also es ist bei den meisten meiner Kundinnen eigentlich so oder Kunden, dass wenn sie diesen Moment einmal erlebt haben, sich das auch bewusst machen, ne? Das dann auch sich die Priorität ja auch verschieben darf,
Ja.
ne? Und das ist das, was essentiell ist, dass ich eigentlich das ein bisschen finde, ne, dass ich diese Priorität setzen kann. Und die Motivation dafür kann bei jedem ein bisschen anders aussehen, tatsächlich.
Ja. Wenn jemand jetzt zu dir käme in Beratung und sagen würde, hier, ich habe regelmäßig 12 Stunden Arbeitstage und noch eine Familie anhacken, was würdest du der Person sagen? Also wir hatten Schlaf, hast du gesagt, ist total wichtig. Wir haben jetzt über das Thema Bewegung gesprochen. Welche Arten von Bewegung wären wichtig? Wo kommt es drauf an? Ernährung, wir wissen alle, Ernährung spielt damit auch zusammen. Was ist so ein, ich glaube, du arbeitest mit so 4 Säulen irgendwie bei sowas, ne? Was
Genau.
wär's, was würdest du denen sagen, was sie vielleicht machen könnten, so zum Einstieg?
Genau, also das, ich glaube, das Einfachste, mit dem eigentlich alle auch immer anfangen können, also da, wo man kann, zu Fuß gehen, also spazieren gehen, auch versuchen rauszugehen und es muss gar nicht lang sein. Das ist die einfachste Form, sage ich mal, von Sport in Anführungsstrichen, die man sich selber eigentlich
Treppe
ermöglichen
statt
kann.
Aufzug, solche Sachen,
Ja,
ja.
alles, was wir schon tausendmal gehört haben, nimm
Ah,
das
wir kennen
Fahrrad
es alle
statt das
gut, ne?
Auto, nimm die Treppe statt den Aufzug. Genau, aber das ist wirklich unheimlich wirkungsvoll, sodass man erstmal eigentlich daran arbeitet, den Alltag aktiver zu gestalten insgesamt und rhythmisch. Also das wird auch total unterschätzt. Also dass wir zum Beispiel mit Zeitgebern ja arbeiten. Also wir haben drei große Zeitgeber eigentlich, kann man sagen. Tageslicht ist der größte, ne? Kennt ja jeder. Kann man nicht verändern, ist so. Tageslicht ist festgelegt. Der zweitgrößte Zeitgeber, und das unterschätzen viele einfach, ist Essen, also unsere Essenszeiten. Und wenn wir zum Beispiel so erratisch essen oder noch sehr spät essen, dann lebt unser Gehirn in einer anderen Zeit als unser Körper. Und Das ist so ein bisschen so wie in einer Firma, wenn die eine Abteilung arbeitet, während die andere nicht da ist. So, die können dann nicht zusammenarbeiten, ne? Und deswegen sagen wir immer, Tageszeiten kann man nicht verändern, Essenszeiten sollte man nicht verändern. Und dann habe ich als dritten Zeitgeber, habe ich die Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der morgens schwer in die Gänge kommt, aber ich habe irgendwie eine Aufgabe, die ich immer, ne, wo ich morgens einfach fit sein muss, ja, dann morgens Bewegung einbauen. Ne? Weil das einfach, das schult die Biologie dann da drauf und es dauert auch ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen, sich das anzutrainieren, aber dann springt der biologische Zyklus sozusagen auch ein bisschen darauf an und verändert sich so ein bisschen die Cortisolkurve. Cortisol ist wichtig, dass wir morgens aufwachen und eben voll da sind. Und das sind so die einfachsten Dinge, die man eigentlich erstmal machen kann. Du merkst, man ist noch gar nicht in irgendwas, ne, isst auf jeden Fall dieses Lebensmittel oder macht diese Routine. Es geht einfach darum, einen festen Rhythmus festzulegen und es so ein bisschen einzuhalten. Also aufstehen, Schlafenszeiten sind das meistens und dann eben die Essenszeiten. Das sind so diese, und da geschieht schon unheimlich viel meistens. Also bei den meisten, und da, wie gesagt, sind wir noch gar nicht in irgendwelchen spezifischen Sport- oder Ernährungsroutinen. Sondern wirklich in so ganz
die
einfachen
Grundlagen.
Dingen.
Ja. Ich merke immer so in Begleitung, wenn es darum geht, so sich, ne, wir hatten das Thema Selbstoptimierung vorhin schon, aber zu gucken, wie kann ich besser mit meinem Kalender umgehen, wo kommen Me-Times her und solche Sachen. Aber es läuft tatsächlich auch da immer wieder auf Rhythmen hinaus. Rhythmen, Routinen, alles, was so sich automatisch eben, ne, wo ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und was du ja jetzt vorschlägst, ist im Grunde genommen zu sagen, auch da die Grundlagen wie Schlafen, Bewegung, Essen ganz regelmäßig zu machen, auf dass der Körper sich dann so richtig darauf einschwingt in irgendeiner Form.
Ja, ganz genau.
Okay.
Und das stellt sich ein und dann, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe keine Zeit, ne, dann weiß ich eigentlich schon, das stimmt nicht, weil das eine Illusion ist. Es heißt eigentlich, ich nehme mir keine Zeit. Und dann geht es natürlich darum, dass dieses mir Zeit nehmen eben nicht diese, keine Ahnung, ich brauche hier 2 Stunden und da 2 Stunden dafür, sondern ich habe 5 Minuten hier, 10 Minuten dort. Also ich habe auch wirklich Führungskräfte, mit denen ich so einen Bürotag zum Beispiel durchstrukturiere, mal so eine Pomodoro-Timer einsetze, ein bestimmtes Bewegungsprogramm. Gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Homeoffice-Tag zum Beispiel ansteht, das geht super. Man kann das total gut miteinander verbinden und dann bin ich auch nach so einem 8 oder 9 Stunden Bürotag mit meinen Unterbrechungen für Sport, habe ich Feierabend für die Dinge, die ich machen möchte, ne? Weil nicht jeder ist ja so sportbegeistert, dass er sagt, juhu, ich kann jetzt nach Feierabend endlich meinen Sport machen. Ich möchte das mit der Arbeit irgendwie abgeschlossen haben und das ist ja möglich. Ne? Also das ist wirklich mehr als möglich und sogar sehr gut möglich, so dass man da wirklich eine, sag ich mal, beeindruckende Fitness und Physis auch aufbauen kann.
Ja, ich glaube, das unterschätzen wir alle so ein bisschen. Ne? Also alles, was ich mache, ist besser als nichts. So habe ich jetzt gerade schon mal mitgenommen. Ja. Und erstmal zu Fuß gehen hilft auch total. Ich kann für mich persönlich sagen, wir haben vor 4 Jahren einen Hund gekriegt. Und allein die Tatsache, dass wir diesen Hund hatten und ich mit Homeoffice vorher runter auf 2000 Schritte am Tag, der Hund hat dafür gesorgt, dass ich mehr gegangen bin. Und weil ich mehr gegangen bin, war ich dann irgendwann reif fürs Fitnessstudio und dann ging die Reise wieder weiter aufwärts. Genau.
Ja.
Okay, also das wäre der Einstieg. Jetzt gucke ich mal so in Richtung, also wenn ich jetzt so als Führungskraft mittlere Ebene mal nach oben schaue, es gibt wahnsinnig viele Firmenchefs, die dann noch Marathon laufen oder ähnliche Dinge tun. Und ich merke auch, dass sich viele damit vergleichen und sagen so, ja, aber wenn ich jetzt erfolgreich sein will, dann muss ich ja solche Dinge auch hinbekommen. Wie siehst du das?
Ja, also ich sag mal so, Leute, die das vereinen, ne, sie sind Führungskraft und haben auch den Ehrgeiz, nicht nur im Beruf, sondern auch sportlich sich da zu fordern, was Bestimmtes zu erreichen, dann ist das erstmal vielleicht ein bestimmter Charakterzug, muss man sagen. Ne? Also es ist jetzt nichts, was vielleicht zur Führungskraft per se dazugehören sollte, aber es entspricht ja auch ein bisschen was. Ne? Wenn ich zum Beispiel mal, ne, wenn ich ein Marathon-Training mal so durchlaufen habe oder einen Marathon gelaufen habe, das ist ja eine mentale Arbeit, die ich da mache. Ne? Das ist ja weniger, also wir sagen ja auch immer, jeder kann eigentlich jetzt loslaufen und einen Marathon laufen, ist nicht für alle schön, ne, und tut vielleicht weh, aber grundsätzlich gehen wird das. Das, was da jetzt die Spreu vom Weizen, sage ich mal, trennt, ist ja, was passiert in deinem Kopf. Ne? Also wir wissen zum Beispiel, dass der letzte Kilometer im Marathon immer der schnellste ist, egal wer
ihn läuft und wie schnell
ihn läuft. Diese Zuversicht an das Ziel ist nah. Ja, also das können wir eigentlich, weil wie gesagt, der Körper ist super belastbar und resilient, unsere Psyche ist es meistens nicht. Das, was beim Scheitern stattfindet, Marathon, das findet meistens im Kopf statt. Und das ist erstmal, wie gesagt, einerseits total hilfreich auf diesem Weg, Führungskraft zu sein oder zu werden, oder resilient zu sein. Aber man muss das nicht, ne? Also man kann ja auch mit kleineren Maßnahmen, also jetzt da kommt zum Beispiel das Krafttraining auch einfach rein. Da, ich sage immer, es ist jedes Training wie eine kleine Verhaltenseinheit, wenn ich dort eben bestimmte Stimuli setze oder auch bestimmte Herausforderungen für mich habe, ne? Wenn ich sage, ja, ein bestimmtes Gewicht, das will ich jetzt mal schaffen. Und dann schaffe ich das. Das macht ja was mit mir als Person. Also nicht nur mit meinem Körper, sondern das bringt ja auch mir selber wieder Selbstvertrauen, wie du eben gesagt hast. Ne? Du stehst ganz anders vor ja. Menschen, wenn du weißt, ich habe jetzt da irgendwie so eine Kniebeuge mit so und so viel Kilo gemacht. Du musst immer noch dich um alles kümmern. Das ist alles noch genauso, aber das Gefühl dem das gegenüber ist ein total anderes. Und gerade da wäre es ja auch vielleicht als Führungskraft ja schön, wenn man das zum Beispiel ja auch nach zu seinen Mitarbeitern oder so, ne, dass man das spiegeln würde, ne, dass man sagt, insgesamt aktiv zu sein und für sich zu sorgen in einem Unternehmen, dass es nicht eine Konkurrenzsituation ergibt, sondern ein Miteinander.
Einen ne? stärkenden also, Effekt für alle
ja,
quasi.
Genau. Ja, genau. Und wenn ich da einen Standard setze, ja, es gilt nur der Marathon und ich profiliere mich vielleicht darüber auch, dann setze ich ja einen Standard, wo ganz viele Leute abbiegen und sagen, boah, nee, das schaffe ich ja gar nicht. Das ist ne, so eine perfektionistische Einstellung. Aber wenn ich sage, komm, wir machen mal jeden Tag alle 5 Minuten Kniebeugen, weil ne, dadurch, keine Ahnung, habe ich mein kaputtes Knie wieder in Gang gekriegt. Das sendet ja eine ganz andere Botschaft auch an so ein Unternehmen.
Ne? Ja. Tatsächlich, ne, so ein bisschen Eigenversuch, du weißt das ja, ich habe so ein bisschen Krafttraining gemacht, das mit diesem anders dastehen ist tatsächlich so. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie krass der Unterschied ist wirklich. Also dieses Wissen um, ich schaffe jetzt so und so viel Kilo, ich schaffe jetzt so und so viel Kilo. Es ist gar nicht mal, glaube ich, so ultra bewusst in jedem Moment da, was ist wie abgespeichert. Ne? Und deswegen lass uns an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, die Herren der Schöpfung, die jetzt zuhören, dass man da irgendwie Krafttraining macht und so, das ist, glaube ich, relativ normal. Ich kenne viele Führungskräfte, die tatsächlich im Ausdauersport unterwegs sind, auch um schon den Ausgleich hinzubekommen zum Büroalltag. Ne? Viel, die laufen, gehen Fahrrad fahren, auch große Strecken teilweise wirklich richtig ins Büro fahren, hin und zurück. Und bei den Männern Krafttraining, alles klar. Aber bei den Frauen ist, glaube ich, das Krafttraining echt noch ausbaufähig. Und das ist ja vielleicht, wenn man dir zuguckt, und wir teilen ja in den Shownotes auch einen Social-Media-Account und so von dir, du bist da richtig stark unterwegs, du machst da wirklich viel. Warum Krafttraining ausgerechnet für Frauen?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass Frauen sind für Krafttraining eigentlich gut geeignet, biologisch betrachtet.
Ist das nicht Männersache?
Nee, eigentlich nicht, muss man sagen. Also der weibliche Körper ist tatsächlich auch von seinem mittleren Schwerpunkt im Becken und sowas, ne, gerade für solche schweren Dinge wie Kreuzheben und Kniebeugen zum Beispiel, auch eigentlich ideal. Wir müssen ja auch theoretisch mehr tragen und heben und so weiter, ne? Wenn wir jetzt mal das Kinderkriegen noch mit dazu nehmen. Das heißt, erstmal sind Frauen da unheimlich drauf ausgelegt. Und wir haben ja einfach kulturell und gesellschaftlich bedingt Frauen auch sehr lange davon abgehalten. Ne? Das heißt, dass das nicht für Frauen geeignet ist, ist einfach ein kultureller Aspekt, den wir haben.
Nach dem Motto, das ist unweiblich oder sowas.
Zum Beispiel, ja, genau. Und das ist ja auch vielleicht eine körperliche Konkurrenz zu Männern. So, ne? Also eine Frau mit einer Physis, sage ich mal, da gibt es eigentlich ein schönes habe ich kürzlich ein schönes Buch gelesen, das ist, wenn der Frau das abgesprochen wird, so, ne, ihre Muskularität, dann hat das auch was mit Respekt zu tun, tatsächlich, ne, und da haben wir natürlich ein großes, großes gesellschaftliches Thema immer noch, das heißt, eine Frau, die sich selber, ne, sich eine gewisse Physis antrainiert, die repräsentiert ja auch das so ein bisschen, ne, also sie steht vielleicht auch anders in der Gruppe von Männern, besteht anders, traut sich vielleicht auch mehr zu sprechen, also wenn wir einfach in dieser übertragenen Funktion einmal bleiben. Und auf der biologischen Ebene muss man sagen, dass es eben, gerade Frauen werden zwar älter, aber sie haben mehr Jahre, die sie in schlechter Gesundheit verbringen, eben aufgrund fehlender körperlicher Fitness. Und wir haben das das Phänomen ist leider, dass Frauen sich sehr viel um das Thema Ernährung sorgen und Gewicht, das hatten wir jetzt gerade schon, und dabei aber genau dieses Thema körperliche Fitness vernachlässigen. Und meiner Meinung nach, und das kann man sicherlich kontrovers diskutieren, aber ich finde Sport für Gesundheit wichtiger als Ernährung, weil sich durch Sport auch Ernährungsverhalten zum Beispiel reguliert. Ja, also ich würde immer als Basis, und so ist die Body and Wellness Community auch aufgebaut, auf Bewegung letztendlich als Basis für diese vier Faktoren, wie du gesagt hast. Eine Bewegung ist einer, Ernährung, Schlaf und Stressmanagement, das sind so die vier Säulen für Gesundheit. Und wenn man dort ansetzt, gerade für Frauen, ist es eine super wichtige Basis, ne? Und wie gesagt, in unserer Gesellschaft, Frauen vom Standing her haben per se ein höheres Stresslevel, also in patriarchalen Strukturen ist das einfach so. Haben Frauen messbar ein höheres Stresslevel. Gibt es auch Studien, die Gehirnveränderungen zeigen. Und wenn wir nochmal diese Stressmanagement-Komponente dann ansprechen, dann ergibt es sich von selbst, dass wir es machen müssen, finde ich.
Also Mädels ran ja. an die Gewichte.
Ja, ganz genau. Und da finde ich immer ganz
ran
wichtig,
ans Eisen.
Ich finde auch immer ganz wichtig, jeder muss da anfangen, wo er steht. Ne? Also wir fangen auch wirklich ganz niedrig an teilweise und bauen auf. Und ich habe schon, also die Erfolge, die dann einfach, ne, da sind wirklich Frauen dabei, die hätten nie im Leben gedacht, dass die irgendwann mal irgendwas Schweres hochheben. Ne? Und dann schreiben die mir, dass sie ihre 20 Kilo Kettlebells einfach in den zweiten Stock getragen haben und erst hinterher gemerkt haben, was sie da gemacht haben. So, ne? Dass dann diese Körperkraft sich im Alltag einfach auch so positiv auswirkt. Weil das kann wirklich jeder. Also ne, man muss dafür nicht in Zaubertrank gefallen sein oder
nicht
besonders ambitioniert sein. Genau, nee, muss man gar nicht. Es reicht viel weniger, als man meistens denkt, und jeder und jede Frau vor allem kann das schaffen.
Ja, vielleicht auch da so eine persönliche Erfahrung. Weiß nicht, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht sitzt du auch viel am Rechner und musst häufiger mal irgendwelche Präsentationen bauen oder ne, stundenlang, und das ist ja so eine bestimmte PC-Haltung, die man da hat. Und ich habe für mich festgestellt, dass in all den Jahren, wo ich das schon mache, irgendwann kommt so ein Punkt, da zieht der Nacken sich hinten zusammen. Dann kriege ich irgendwann Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, so oberer Rücken, verspannt, fest, keine Ahnung. Und da tatsächlich die Beobachtung, seitdem ich wirklich gezieltes Krafttraining mache, gerade für obere Schultern, Rücken, weg. Habe ich nicht mehr. Also es ist wirklich diese konzentrierte Arbeit am PC, stehe ich besser jetzt tatsächlich.
Ja, also klar, Schmerz ist natürlich ganz multifaktoriell, aber gerade hier ist auch oft, auch wenn viele kommen rein, oh nee, ich habe Verspannungen, ich darf da nicht rein trainieren, ich soll da nicht, da muss man immer sagen, das ist einfach Fehlinformation. Die meisten Verspannungen resultieren, weil ein Muskel zu schwach ist, ja, und dann natürlich gibt es, sag ich mal, es gibt eine Anpassungsphase, ja. Ne? Da ist natürlich erstmal die Wirkung, da kann es manchmal, ne, die Erstverschlimmerung geben, aber gerade wenn dann Kraftaufbau da ist, Muskelaufbau da ist, solche Schmerzthemen wie Schultern, Nacken, gerade was für Frauen sehr klassisch ja auch einfach ist, ne? Das erübrigt sich dann teilweise wirklich einfach.
Wahnsinn. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt bringen? Wir hatten es vorhin schon, die mentale Stärke, die so aus Krafttraining, aus Sport resultiert. Wie hängt das zusammen? Wie ist genau dieser Zusammenhang?
Also einmal ist es wirklich die zelluläre Energiebereitstellung, die verbessert wird. Also nochmal, wir haben diese kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, die Mitochondrien, und wenn wir Sport treiben, dann machen wir mehr davon. Also Menschen, die eine gute körperliche Fitness und Ausdauer haben, haben mehr Mitochondrien, das heißt mehr Ausdauer, mehr Resilienz, weil das, was mentale Ausdauer ist, ja, also unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das jetzt eine körperliche Anstrengung ist oder eine eingebildete sozusagen,
die kommen muss.
Genau, genau. Und dann hast du natürlich, wie gesagt, eine Verhaltensintervention. Du musst Geduld haben. Du musst lernen, über eine Grenze zu gehen. Du verschaffst dir Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dadurch. Ne? Also das hat ja einfach so viel weitreichende Auswirkungen. Also da ist der körperliche Aspekt sogar, ne, muss ich immer sagen, ach, das ist ja fast uninteressant dagegen, was es mit uns mental machen kann. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Coaching auch ganz viele tolle Erfolge mit Menschen, die Stresserkrankungen haben aller Art, ne? Also Burnout, posttraumatische Belastungsstörungen, wenn die wirklich das schaffen, eine regelmäßige Trainingsroutine zu machen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an eine Publikation, in der man davon ausgegangen ist, dass man das Trauma vergisst, sozusagen. Ne? Also du kannst durch Gesprächstherapie, also ne, nicht, dass man das jetzt heißt, also ist immer alles wichtig, ne, die Heilphase sozusagen. Aber ich kann in Therapien über meine Erfahrungen sprechen und da gibt es auch medikamentöse Therapien, aber ein Sportprogramm oder Krafttraining kann dir helfen, dass dein Gehirn das vergisst irgendwann, also darüber hinweg arbeitet und dass dann eben selbst Menschen, ne, das sind ja Gehirnveränderungen bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, selbst Menschen, die da schwer beeinträchtigt sind, eine Verbesserung feststellen. Und das ist einfach etwas, was wir auch immer mehr, gerade beim Thema Stress eigentlich, mit einbauen müssen. Ich setze mich diesem kontrollierten Stressreiz aus. Ich kann ihn selber ja auch kontrollieren. Ich weiß, kann sagen, wie weit ich gehen möchte, kann mich steigern, ne, meine Grenze immer weiter ein bisschen rausschieben und gehe dann jedes Mal mit dem Bewusstsein daraus, dass ich da weitergekommen bin.
Ja. Ja, ist schon eine spezielle Erfahrung. Ne? Ich erinnere mich hier an so, wenn man so wieder so nochmal die nächsten 5 Kilo drauf hat und merkt, da bin ich wirklich an der Grenze, komme ich da jetzt noch drüber und dann da durchzugehen und festzustellen, yes, du hast es geschafft, das macht das ganz, also bei mir hat das richtig, war dann so richtig so ein bisschen auf
der anderen
Ebene.
Total, ja, teile ich total, auch die persönliche Erfahrung teile ich total, also jetzt nicht nur, dass ich die wissenschaftliche Erfahrung da jetzt oder das Know-how mitbringe, sondern auch für mich persönlich, muss ich sagen, ich habe da meine ganz persönliche Reise mit und kann das total bestätigen, dass wenn man da sich mal was vorgenommen hat und dann darauf hinarbeitet und so persistent bleibt und es dann erreicht, ne, in dem Moment, also dann geht man ja 10 Meter größer da raus.
Voll.
Ne? Wie gesagt, du musst immer noch alles ganz genauso erledigen und machen wie vorher, aber es ist so ein bisschen, ja, come what may, ne? Man fühlt sich so ein bisschen unbesiegbarer, zumindest ein kleines bisschen.
Ich hau sie alle aus dem Anzug.
Ja, also so kriegerisch, ne, muss es
ohne
ja gar nicht sein.
Zu tun, ne?
Aber ja klar, wenn man in so einer Führungsriege ist und mit lauter Männern da zu tun hat, je nachdem wie der Ton da ist, kann ja das auch, ne, eine total gute Hilfe sein.
Ich habe den Eindruck, das wirkt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Mhm. Also gerade so dieses, was bei mir häufiger kommt, helfen Sie mir, ich muss in diesen Runden besser bestehen, wie kann ich mich besser durchsetzen? Und ich merke immer wieder, dass das ganz stark auch eine mentale Geschichte ist, genau das, was du sagst. Ne? Mhm. Also dieses, traue ich mir zu, dass ich hier in Führung gehe, das heißt Verantwortung übernehme, das heißt nach vorne gehe und das heißt aber auch originär da, wo wir Menschen herkommen, ich gehe nach vorne und ich trage eine Last und das hat ganz viel mit Körper zu tun. Ne?
Ja.
Biegen wir nochmal Richtung Ernährung ab. Ernährung für mehr Performance, so könnte mal so ein Stichwort sein. Und vielleicht auch so, was sind so die größten Bullshit-Ernährungsmythen? Was hast du da so in deiner Erfahrungskiste anzubieten?
Wir hatten ja, ich sag mal, vielleicht die letzten 20 Jahre immer diesen Gedanken, dass Kohlenhydrate schlecht für uns sind, ne? Dass wir diese Low-Carb-Ernährung oder mit inzwischen ja sogar Keto-Ernährung uns angepriesen wird. Und das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Ne? Wenn man Leistung bringen muss, mental oder körperlich, dann brauchen wir Kohlenhydrate. Das heißt, gerade für Menschen, die einen fordernden Beruf haben, auch Kohlenhydrate zu integrieren. Ne? Wir haben immer diesen Fokus auf Protein, aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele hunderte Ernährungstagebücher gesehen, Menschen, die einen Fokus auf Protein legen, verzichten auf Kohlenhydrate und damit auf Ballaststoffe, die super wichtig für uns sind, für unsere Gesundheit. Und die haben einen höheren Fettanteil dann meistens in der Ernährung. Und damit ist man halt schnell überkalorisch. Und ich sag mal, wenn man in so einem Business-Kontext, ne, Dinner hier, Lunch dort, mit diesem Fokus da durchgeht, besteht einfach die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man sich ungesünder tatsächlich ernährt. Und Ballaststoffe, ja, kommt der Trend auch endlich mal, sag ich mal, so ein bisschen im Mainstream an. Die sorgen eigentlich dafür, dass wir ein stabiles Energielevel haben. Ne? Die stabilisieren den Blutzucker und das freut unser Gehirn, sag ich mal, ne? Schärft den Fokus und all solche Sachen. Also da muss ich ganz viel mit Leuten dran arbeiten, vor allem mit den Frauen, dass Kohlenhydrate nicht böse sind, dass wir sie halt vor allem in der vollwertigen Form natürlich verzehren wollen,
also Vollkornprodukte,
Hülsenfrüchte, ganz wichtig. Ein Haferflockenfrühstück ist die beste Idee, ne, die man eigentlich haben kann, wenn man zum Beispiel weiß, ich habe jetzt einen vollen Tag mit Meetings vor mir, ne, dann vielleicht sich eine große Schüssel Haferflockenmüsli oder Porridge zu machen, weil dann zum Beispiel auch es nicht so schlimm ist, wenn das Mittagessen mal ausfällt oder übrig bleibt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ne, Essenszeiten soll man nicht verändern, aber manchmal ist es ja halt einfach so und da dann eben einfach mit so einem Frühstück vorzusorgen und sich gut zu versorgen, kohlenhydratreich auch zu essen teilweise, ist einfach, ich glaube, das ist der größte Mythos, der auch am schwierigsten rauszukriegen ist aus vielen.
Dann kenne ich noch dieses Powerfood, ne? Diese Beere soll man essen, jenes Gras soll man zu sich nehmen. Wie ist das?
Ja, also da muss man immer sagen, ja, wir sagen immer, der Ansatz ist Food First, ne? Also wir sollten immer erst aus der Ernährung versuchen, unsere ganzen Nährstoffe zu bekommen. Und da sind diese ganzen Nährstoffe teilweise so ein bisschen overhyped, ne? Weil ich müsste, ich weiß nicht, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Kilo Blaubeeren essen, damit ne, dieser Spiegel insgesamt überhaupt erreicht wird, der zum Beispiel dann im Labor experimentell ja auch nur eingesetzt wird und nicht tatsächlich im Menschen.
Stimmt, die sind gerade in Blaubeeren. Blaubeeren sind total in.
die sind auch super gesund, aber es ist nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Blaubeeren mag ich nicht, dann ist man nicht dann muss man
alles
sich nicht gleich
uns
ins Gras legen. Genau. Also wir wollen eine ausgewogene, eine bunte Ernährung, eine pflanzenbasierte Ernährung und ich zitiere eigentlich immer den Schriftsteller Michael Pollans, ne? Eat food, mostly plants, not too much. Ja, also einfach, also wir müssen in der Energiebalance bleiben. Das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können, ist eine konstante Kalorienvergiftung. Davon sprechen wir tatsächlich in der Wissenschaft auch mittlerweile, ja, über Ernährung. Also, dass wir Energiebalance halten und dass wir uns eben vollwertig ausgewogen ernähren. Und das ist tatsächlich jetzt sehr unspezifisch, da wird jetzt der ein oder andere sehr unbefriedigt sein, aber das ist etwas, wo wir dann in die Individualisierung auch gehen müssen. Ne? Weil wir müssen gucken, was mag jemand, wie hat jemand gelernt zu essen, zu was hat er Zugang, was kann er leicht in seinen Alltag integrieren und das sieht dann teilweise sehr unterschiedlich aus.
Spannend. Was sind denn deine eigenen Routinen, zum Beispiel morgens? Gibt es irgendwas, wo du über die Jahre gesagt hast, das habe ich richtig lieb gewonnen? Das ist für mich persönlich total hilfreich und wichtig.
Also genau, ich finde, wie gesagt, ein Frühstück total wichtig für mich. Eine Runde Sport morgens. Ich versuche meinen Tag immer so zu planen, dass ich immer irgendwas machen kann. Manchmal sind das nur 10 Minuten, manchmal habe ich mehr Zeit. Aber das ist etwas, was mich den Rest des Tages über total stabilisiert. Also einfach wirklich meinen Schlaf besser macht. Ne? Guter Schlaf fängt beim Frühstück eigentlich an, wenn du aufstehst.
Krass, ne? Man denkt so, ja, es ist abends irgendwie nicht zu lange machen oder so, aber eigentlich geht's morgens schon los. Ne?
Ja, ganz genau. Ja. Und gerade das Thema Bewegung, habe ich ja vorhin gesagt, als Basis zu nehmen, weil das reguliert wieder den Schlaf. Man ist wirklich müde am Abend. Ne? Also wenn man auch körperlich müde ist und nicht nur mental erschöpft. Und das ist sowas, was ist eigentlich, das verhandle ich auch nicht mit mir, auch wenn ich keine Lust habe. So, also das steht eigentlich fest, weil ich ganz genau weiß, wie es auf mich wirkt. Und je voller der Tag ist tatsächlich, umso mehr bestehe ich darauf, weil ich einfach, wie gesagt, einfach weiß, wie
das
gut
ist krass.
Wird.
Das heißt, selbst wenn du weißt, es wird sogar heute extrem voll.
Ja.
Ich glaube, dann wäre so meine erste Reaktion oder wahrscheinlich auch von vielen Zuhörern erstmal so, ja, nee, dann müssen wir heute ein bisschen, haben ja keine Zeit und so.
Nee, das nicht.
Genau das entgegengesetzt,
Genau das entgegengesetzt. Entweder sagen, ich mache das morgens, also für mich funktioniert das morgens gut, das ist auch etwas, das darf man individuell so ein bisschen hin und her schieben, wie man das so braucht, ja, die Bewegung. Oder man sagt halt, ich muss später am Tag eine Zeit haben, wo ich sage, da kann ich mal einen Ausgleich schaffen, Dampf ablassen, rausgehen, mich regeln, eine Runde laufen gehen oder irgendwie so. Ne? Also,
einfach einen Blick behalten.
Und dann einfach, dass es eine Kombination oder ein guter Mix aus Kraft und Ausdauer ist, also dass man nicht nur eine Sache eben auch hat, aber da auch gerne das, was Spaß macht. Das und eben diese regelmäßigen Essenszeiten. Also das muss ich sagen, musste ich selber auch lernen tatsächlich. Das hatte ich früher selber nicht und das will ich auch nie wieder missen. Also das macht auf allen Ebenen eigentlich, stabilisiert das mich total.
Wo wir bei regelmäßigen Essenszeiten sind, muss ich noch einen kleinen Sidekick oder noch so ein Seitenthema erfragen. Ein Thema, was sich mir tatsächlich noch nie erschlossen hat, weil ich tatsächlich gerne esse und auch gerne regelmäßig esse. Und ich werde auch selbst unter Stressphasen, würde ich immer noch an mein Essen denken. Mir hat sich nie erschlossen, das ganze Thema Fasten. Also wirklich gezielt auf Nahrung zu vermitteln. Weil ich weiß, ich werde dann richtig böse. Ne? Also ich habe dann so richtig so, dank dir habe ich gelernt, da steckt ein Hormon dahinter irgendwie, aber es ist wirklich dieses, Und gleichzeitig ist ja Fasten, wird ja auch immer wieder präsentiert als Allheilmittel, ne? Es gibt so dieses Intervallfasten, auch im Weg, um schlank zu bleiben, wo wir wieder bei dem Schlankheitsdiktat wären und so. Was sind deine 5 Cent dazu?
Ja, man muss sagen, es gibt unheimlich viele verschiedene Fastenprotokolle, aber man muss eigentlich sagen, dass unterm Strich keines wirklich hält, was, sag ich mal, behauptet wird auch. Ja, also viel ist auch aus dem Kontext gerissen, was so in Zeitschriften dann steht oder von Experten in Anführungsstrichen weitergegeben wird. Einmal das. Und wir müssen, also wenn es jetzt jemandem ums Abnehmen geht, dann geht es um das Kaloriendefizit. Wie das jemand letztendlich zustande bekommt, ist total egal, darf richtig individuell sein. Und für manche Leute ist es wirklich einfacher zu sagen, ich lasse eine Mahlzeit weg, als zu sagen, ich esse nur ein bisschen. Das schaffen halt manche Leute, vor allem wenn sie noch so ein bisschen am Anfang auch stehen und ihr Essverhalten noch nicht verstehen. Dann ist das jetzt nichts, wo man sagt, darf man jetzt nicht machen. Aber wir haben jetzt gerade kürzlich, gab es auch noch nur eine neue Übersichtsarbeit über das Thema Fasten, also wohl länger als 48 Stunden Nahrungsentzug, macht genau das Gegenteil von dem, was immer behauptet wird. Es wird ja immer gesagt, das ist antiinflammatorisch, es stärkt die
Das ist das, was ich kenne.
Autophagie.
Das ist die,
Genau, und
ne?
in dieser Übersichtsarbeit
Eigentlich nur gut für dich.
Genau, und in dieser Übersichtsarbeit wurde halt gezeigt, dass es das Gegenteil der Fall ist. Nach 48 Stunden Fasten steigt das Entzündungslevel. Und gerade bei den Menschen, die metabolisch ungesünder sind, also die vielleicht schon ein Übergewicht haben oder einen Prädiabetes oder sowas in der Art, kann es sogar passieren, dass dieses Entzündungslevel nicht einfach wieder sinkt. Ja, also wir setzen die Menschen damit sogar eher einem Risiko aus, weil zum Beispiel auch das Herzinfarktrisiko zu steigen scheint, je länger man dann fastet. Und da muss man sagen, dass all diese Protokolle, auch so ein Alternate Day Fasting, ne, also man isst einen Tag nicht, sondern einen Tag isst man, unterm Strich auch immer gefährlich ist für den Muskelverlust. Ja, also das, was wir jetzt angesprochen haben, eine Krafttraining ist unheimlich wichtig, weil wir alle eigentlich untermuskelt sind, mehr oder
Die
weniger.
sind untermuskelt.
Ja, genau. Aber wenn wir fasten, werden Muskeln nicht aufgebaut, eher abgebaut. Und das ist eben auch die große Gefahr immer bei sehr stark unterkalorischem Essen oder Diäten oder einer Saftkur oder wie auch immer das ja immer verkauft wird. Sodass wir eigentlich hier sagen müssen, dass es keine gute Idee ist. Also ich rate davon auch ab, wenn jemand aus spirituellen Gründen jetzt unbedingt fasten möchte oder muss, wie jetzt zum Beispiel beim Ramadan oder so, ne, dann gibt es da auch dafür Strategien drumherum, ja, dass man ein bisschen gucken muss. Aber zum Beispiel auch jede Fastenintervention ohne intensives Krafttraining ist eigentlich eine fahrlässige Sache, ne? Und je weniger Muskeln ich reingehe, desto gefährlicher wird es eigentlich für mich. Und das Problem ist halt, dass man nach so einer Fastenphase, jeder, der schon mal versucht hat, Muskeln wirklich richtig aufzubauen, weiß, wie viel Arbeit das ist. Das kommt halt nicht einfach so wieder. Das, was wir dann zunehmen, also dieser bekannte Jojo-Effekt, ist halt meistens Fettmasse, ja.
Krass.
Und damit wird die Körperzusammensetzung letztendlich mit jedem Mal ungünstiger als besser. So.
Was ist das dann? Also ich habe das immer wieder gehört von Menschen, die gesagt haben, ich habe gefastet und man fühlt sich so gut. Also irgendwann kommt so eine Klarheit in den Kopf und man ist zentrierter und man ist mehr bei sich. Und nee, das ist wirklich, also ne,
Ich
wenn man
weiß.
Leuten, die das auch regelmäßig machen, die berichten dann immer, dass es ihnen so wahnsinnig gut hinterhergeht. Was ist denn das dann?
Ja, also das ist das Vegetativum, das reagiert. Also das vegetative Nervensystem ist ja so das steuert autonom unsere Reaktionen. Und dass man sich so aufmerksam und klar fühlt beim Fasten, ist einfach dieses autonome Nervensystem, das nicht abschaltet, weil du könntest ja verhungern. Ja, also es
Das ist eigentlich meine
bleibt,
Überlebenssicherung, die sich dann
genau.
einschaltet. Und deswegen bin ich auf
Ja,
einmal so
es
klar und
bleibt aufmerksam. Es ist eigentlich ein erhöhtes Stresslevel im Körper. Wir interpretieren es dann nur halt einfach, dass wir sagen,
ich habe
das
so
ist
viel
jetzt, ne?
Energie.
Genau, wo andere Leute immer sagen, nicht zu viel Cortisol, dann haben wir ein bisschen mehr Cortisol und interpretieren es halt positiv, was ein schönes Beispiel dafür ist, ne, dass Stress einfach auch Interpretationssache ist. Aber das ist der wahrscheinliche Effekt ist, wie gesagt, eben dieser autonome einmal Aktivierungs Modus, wenn wir es ihn vielleicht so nennen wollen, der halt persistiert. Viele Leute bekommen ja auch Schlafstörungen, ja, also dass sie nicht mehr so gut schlafen, einfach weil das nicht dann, ne, wie gesagt, die Angst vorm Verhungern da ist. Einmal das, aber manche Leute, die fasten, essen ja auch teilweise konsequent überkalorisch und wenn sie dann zum ersten Mal vielleicht in ein Energiedefizit gehen, ist es natürlich auch eine Entlastung für das System. Ne? Also insofern schon. Nur wie gesagt, wenn man das nicht konsequent aufrechterhalten kann, ne, was man ja auch nicht sollte, dann ist das halt ein Sturm im Wasserglas. So, ne? Also im Fazit muss man... Also ich mache da einen
Effekt, aber es hält nicht lange vor. Und es ist
ja, genau. Also man muss sagen, wie gesagt, es ist ein Sturm im Wasserglas. Es ist einmal toll, genauso wie ich vorhin beim Training gesagt habe. Ne? Man kann ab und zu mal großartig sein, dann kann man mal 2 Tage nichts essen und sich großartig fühlen, aber es bringt einem unterm Strich eigentlich gar nichts. Also eher negative Effekte, sodass es eigentlich... vollkommen, also es ist so unterschätzt, richtig essen zu lernen. Ne? Das sage ich auch immer. Jeder weiß heute irgendwie alles Mögliche über Ernährung, aber keiner weiß mehr, wie man richtig isst. Ja, also dass wir wirklich mit der Appetitregulation, mit der Selbstregulation arbeiten. Viele Leute regulieren sich über Essen. Ja, und da sind wir gar nicht bei dem, was esse ich jetzt genau, sondern wie esse ich eigentlich. Ne? Und das ist ein ganz, ja, ein sehr zentrales Thema.
Ein riesiges Feld. Also ich halte jetzt mal so zwischendrin fest, so wenn ich überlege, jetzt an meine Kunden, Kundinnen denke, wenn du einen anspruchsvollen Arbeitstag hast, dann sorg für deinen Schlaf. War so ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir gesagt am Eingang. Ein gutes Frühstück wäre hilfreich. Mhm. Du hast den Tipp gegeben, gern ne, das dicke Vollkornmüsli. Mhm. Das bringt dich über den Tag, selbst wenn es mittags mal dünner wird oder du weniger Zeit hast. Bewegung einzubauen, reicht auch erstmal einfach mal zu Fuß zu gehen vom Parkplatz und halt nicht den oder ne, nicht mit dem Bus zu fahren, sondern vielleicht eben dann 20 Minuten zu gehen. Also alles, was geht, ist gut. Mhm. So ein bisschen Krafttraining schadet auch nicht.
Mhm. Ja.
Ja, das ist ja schon mal gar nicht so wenig, ne?
Ja,
so.
Und einfach auch mal zwischendurch mal tief durchatmen.
Tief durchatmen, genau.
Und sich immer fragen, ne, was ich hier gerade tue, hilft mir das jetzt oder stehe ich mir im Weg? Ne? Wie gesagt, den Spaziergang lieber nicht ausfallen lassen, dafür aber vielleicht irgendwo mal Bescheid sagen, ich komme 10 Minuten später, Leute. Ich bin gleich da, aber ich brauche das hier einfach, ne? Also auch vielleicht diesen Fokus zu setzen, dass dich das ja auch zu einer besseren Arbeitskraft dann letztendlich macht.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, bei sich selbst zu bleiben, ne? Nicht zu viel über den Tellerrand zu gucken, die ganzen tollen Leute um einen rum, ihre Wahnsinnsroutinen und Sporteinheiten treiben und Social Media ist da, glaube ich, auch nicht hilfreich, ne?
Nee, genau. Also wir haben einfach so, gerade im Unternehmertum haben wir das ja gerade so, ne, dieses fleißiger Saubermann-Image und wie du schon gesagt hast, ne, 5 a.m. Club und dann gehe ich noch meditieren und habe noch irgendwie alles Mögliche gemacht. Wenn man super reich ist und 10 Assistenten hat, dann ist das auch alles gar kein Problem, sage ich mal so. Ne? Aber das ist, vergleichen ist sowieso, das ist der Tod, sage ich auch immer, der Tod von gutem Verhalten ist, ich vergleiche mich. Weil, wie gesagt, die Individualisierung zählt. Ne? Also dieser Lebensstil muss ja für dich auch stimmig sein. Und wenn du dich permanent selber verstecken hinter einer Performance oder neu erfinden musst, dann kriegst du ja auch keine Konstante rein.
Voll spannend. Wer Interesse hat, wir haben tatsächlich vor 2 Jahren, gab es schon mal ein Interview mit dir. Da haben wir noch nicht so, zu Weihnachten. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Stimmt. Also an der Stelle, ich werde das jetzt auch in die Shownotes dann hängen. Mhm. Da waren so Tipps dabei, richtig nützliche Tipps, wie man gut Weihnachten überlebt. Mhm. So nach dem Motto, es gibt da wieder ein Überangebot an Ernährung und ganz viele Marzipankartoffeln, mein persönlicher Erzfeind, oder leckere Kekse oder was auch immer. Da waren super gute Tipps dabei, wie man gut durch Weihnachten kommt. Ja. Da möchte ich an der Stelle nochmal gerne darauf hinweisen. Und ansonsten, man kann dich ja an vielen Touchpoints finden. Also es gibt einen schönen Instagram-Account von dir, da sieht man dich auch live in den Farben. Man kann regelmäßig sehen, wie du trainierst, was du da machst.
Ja.
Ich finde, du teilst auch sehr schön, ne? So lässt so ein bisschen die Leute mit reingucken. Es gibt die Body and Balance Community, es gibt deine Webseite, das hängen wir alles in die Shownotes. Ja, famous last words. Was würdest du noch als wichtigen Rat mitgeben oder was wäre sowas, was vielleicht so das eine Ding ist oder die eine Sache, die Leute jetzt vielleicht aus diesem Gespräch von uns beiden mitnehmen sollen?
Ja, ich glaube, vielleicht das Wichtigste ist immer nicht die Frage, wie sieht die perfekte Routine aus, wie viel Anzahl von Sporteinheiten brauche ich oder wie viel Kalorien oder sonst irgendwas, sondern die Frage ist immer, wie will ich mich fühlen? Und dann muss man sich aber auch auf den Weg machen, um zu experimentieren und mal ein paar Modelle auszuprobieren. Und das ist ja das, was wir letztendlich ja dann auch anleiten oder mit vermitteln. Ja. Ich muss mal was ausprobieren und dann nähere ich mich halt eben nach und nach dem Stil, der für mich letztendlich am besten funktioniert. Und das möchte ich eigentlich immer jedem mitgeben. Also fragt euch nicht, ne, wie sieht die perfekte Trainingsroutine oder der perfekte Lebensstil aus, sondern wie ist das Gefühl, das ich suche, ja, das ich brauche und was unterstützt das?
Ja. Und an der Stelle finde ich, schließt sich das total mit, auch mit meiner Philosophie an. Ne? Ich innen geht's los. Also ja. Das, wie es mir innen drin geht, das entscheidet alles. Und an der Stelle ist es auch total egal, was im Außen dann sein mag.
Ja, genau.
Und alles ist besser als nichts.
Das sowieso, genau.
Katharina, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich denke, man wird von dir noch viel hören. Body Balance Community wächst eifrig und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
So, ich hoffe sehr, die Folge mit Katharina hat dir gut gefallen. Wir haben viele Themen leider nur ein bisschen anreißen können, aber schau gerne bei ihr vorbei. Du findest den Weg zu ihr auf Instagram, ihre Webseite und so weiter in den Shownotes und da wirst du noch ganz, ganz viel mehr Wissen zu diesen ganzen Themen finden. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In 2 Wochen ist es wieder soweit, wenn es heißt Next Level Leadership. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, Ausdauer, gute Laune und ja, manchmal einfach das Quäntchen. Just keep going. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns.